Ja, willkommen zum Filmclub-Podcast, dem Podcast, bei dem wir Filme schauen und anschließend besprechen. Im Podcast ist ja im Namen schon. Heute besprechen wir Scarface und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich die Stammbesetzung mit mir, Göster und Jesse. Hallo.
Ja, hi. Oder Toni und Manny können wir uns auch nennen.
Wer ist Toni, wer ist Manny?
Ja, ich will ehrlich gesagt lieber nicht Manny sein. Wobei eigentlich ändert es ja für beide nicht so gut. Also von daher ja, sind wir lieber Jess und Göster.
Ich bin auch ganz zufrieden mit der Rolle. Genau, heute Scarface. Und zwar nicht den ersten Teil, also den alten, sondern den 1983 veröffentlichten. Genau, ja. Jesse, du hattest den Film vorgeschlagen. Wo hast du ihn her? Wo kam die Idee her?
Also ich habe den Film schon mal gesehen gehabt, aber die Idee kam so ein bisschen, dass ich war über Weihnachten und Neujahr war ich in Florida, unter anderem in Miami. Und ich habe dann einfach danach, also ich habe mir einmal Bücher gekauft, die in der Gegend spielen und habe dann einfach mal geguckt nach Filmen aus der Gegend und dann ist natürlich Scarface so der eine Film. Und dann ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass ich, also ohne dass mir das bewusst war, an ein paar von den Drehorten gewesen bin während der Reise. Und das fand ich dann irgendwie ganz ansprechend und deswegen habe ich mir dann viele Gedanken über diesen Film gemacht und ihn auch nochmal geschaut. Und dann dachte ich, das ist auch irgendwie ganz cool, jetzt ich so eine persönliche Verbindung dazu habe, darüber zu sprechen.
Ja, hast du die Drehorte erkannt? Also du hast ja den Film schon gesehen, bevor du da warst?
Ganz lustig. Also ich habe das erst später erkannt, auf Urlaubsbildern tatsächlich, als ich das dann abgeglichen habe. Aber es gibt ja eine Szene, in der ganz am Anfang die so einen Auftrag ausführen und der sozusagen mit dem Kolumbianern zusammenrasselt und in diesem Haus, in dem das stattfindet, in dem Film, das ist heute Drogerie. Und in dieser Drogerie war ich drinne. Und habe mir auch was gekauft. Und tatsächlich ist es so, das habe ich mir dann angeschaut, dass im Prinzip, also die Szene spielt im ersten Stock. Und heute ist das Erdgeschoss und der erste Stock zusammengelegt. Da kann man auch so die Treppe hochgehen und so. Also im Prinzip war ich in Räumlichkeiten, in denen also diese Szene gespielt hat. Auch wenn ich glaube ich, also die Szenen in dem Haus drinne nicht dort gedreht wurden, aber sozusagen draußen, wie sie dann reinlaufen und wo diese Kamera da oben reinfährt. Genau in diesem Gebäude war ich drin.
Also quasi am Set. Aber du lebst noch, du bist gut wieder zurückgekommen.
Aber diese Szene. Und zwar auch nicht der einzige Ort, aber ich komme darauf zurück, an welchen Orten ich auch war.
Okay, ich bin sehr gespannt. Aber mit der Szene bist du auf jeden Fall schon mal bei einer sehr ikonischen gewesen. Ich glaube, das ist so ein Teil des Films, an den sich sehr viele erinnern, wenn man über Scarface spricht.
Ja, das ist auch eine der ikonischen Szenen in Miami, Ocean Drive, Miami Beach. Das Verrückte ist tatsächlich, dass mir bewusst war, dass dort auf offener Straße mal jemand erschossen wurde. Aber das war nicht die Szene im Film, sondern das war danach, in den 90er Jahren. Jetzt habe ich den Vornamen vergessen, ich muss mal nachgucken. Versace, der Designer, der wurde dort, also ein bisschen weiter oben auf offener Straße erschossen. Und da musste ich so ein bisschen dran denken. Also das weiß man natürlich nicht, weil der Mörder, ich glaube, auch nicht mehr unter uns ist. Aber ob sowas dann irgendwie inspiriert oder so, keine Ahnung. Aber fand ich irgendwie faszinierend, dass tatsächlich auf dieser Straße, auf offener Straße, ein Mord stattgefunden hat. 10 Jahre, nachdem der Film veröffentlicht wurde.
Okay, Wahnsinn. Ja, das ist immer so die Frage, ne? Also dadurch, dass ja der Film zuerst da war, ist ein bisschen gruselig, dass man das so vorher sieht. Aber es ist ja quasi dann immer so eine Gefahr der Nachahmung dabei. Und gerade bei so einem Film, der natürlich viele Themen hat, bei denen Nachahmung nicht zu empfehlen ist, ist das nochmal ein bisschen stärker. Okay, ja. Wie hast du denn, also du hast Scarface jetzt wahrscheinlich nochmal gesehen.
Ja. Und ich habe auch mir den alten Film jetzt angeguckt, um so ein bisschen Vergleich zu haben.
Und du bist jetzt voll im Business.
Ich bin im Business, ja.
Sehr gut. Und wie würdest du jetzt sagen, du hast quasi den Film damals gesehen, du hast ihn heute gesehen. War er so, wie du ihn in Erinnerung hattest? Oder gab es Momente, wo du dachtest, habe ich irgendwie anders im Kopf gehabt?
Also ich glaube, ich habe den zum ersten Mal gesehen, da war ich vielleicht so 18, 19 in dem Alter. Und was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass ich ihn damals durchaus positiver rezipiert habe als heute. Ich fand vieles da irgendwie dann doch cool. Und heute ist es nicht mehr so. Also heute würde ich sagen, ja, macht mir das teilweise Angst oder ich finde es teilweise problematisch oder ich habe Mitleid auch, aber dass ich irgendwas jetzt da cool fand oder so, das empfinde ich heute nicht mehr so. Und ich glaube, ich bin damit auch ganz exemplarisch für viele Leute, die diesen Film rezipieren, weil also ich meine, der hat ja auf der einen Seite irgendwie einen großen Einfluss auf irgendwie Popkultur, auf der anderen Seite möchte er total kritisch sein mit so einem Materialismus, aber bewirkt dann offensichtlich nicht bei einem, sozusagen wirkt es nicht so aus, wie er das ausdrücken möchte.
Ich verstehe voll, was du meinst. Ich habe auch beim Gucken des Films, muss ich gestehen, hatte ich Momente, in denen ich dachte, in denen er mich nicht abgeholt hat und denen ich fast, ja nicht gelangweilt, aber so ein bisschen, es war sehr vorhersehbar irgendwie so ein bisschen, was passieren wird. Und ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und auch gemerkt, der Film ist halt von 1983 und was man heute alles in Filmen sieht und so diese Art, ich glaube, dass die einfach auch quasi aufgegriffen und überarbeitet und immer wieder neu veröffentlicht wurde. Ja. Und man deswegen quasi auch gar nicht mehr überrascht ist davon. Aber wenn man genau drüber nachdenkt, dann ist dieser Film der Start von diesem Gangster-Genre, was man vielleicht eben so ein bisschen feiert.
Also ich glaube, er ist tatsächlich eher am Ende. Also ich glaube, ich meine, die Godfather, die Filme, der Pate, das war alles schon ein bisschen davor. Also ich würde sagen, es ist eher dann nochmal, eher am Ende, würde ich tatsächlich sagen.
Okay. Ich musste manchmal so ein bisschen an Wolf of Wall Street, Name auch, denken. Weil wir haben hier einfach quasi einen Charakter und der entwickelt sich einfach irgendwie in eine Richtung, die nicht gesund ist. Und er wächst auch so ein bisschen mit seinem Ruhm und seinem Geld und dem seiner Aufgaben sozusagen und stellt die so ein bisschen über sich. Vielleicht eben eine andere Entwicklung als die du vielleicht getätigt hast, seit du 18 bist und jetzt den Film nochmal kritischer siehst. Und deswegen dachte ich, irgendwie musste ich da ein bisschen dran denken. Ist auch noch nicht so lange her, dass ich den gesehen hatte, deswegen fand ich da irgendwie Gemeinsamkeiten.
Ich meine, Wolf of Wall Street, ne? Ich meine es auch von Scorsese, der, tatsächlich stimmt gar nicht, aber Scorsese hat ja auch viele so, der Irishman, viele so Gangsterfilme gemacht. Weil ich glaube, den und der Pate sind schon nochmal deutlich bessere Filme eigentlich, insofern, als es da eine klare Charakterentwicklung gibt. Und ich würde sagen, was Scarface so ein bisschen auszeichnet, ist, es gibt eigentlich jetzt nicht so viel Charakterentwicklung, so ein bisschen schon, aber ansonsten ist es eigentlich also würde ich die ganze Zeit so auf 180. Also fühlt sich ein bisschen selber an, als wenn man jetzt die ganze Zeit auf Koks. Also, und Tony Montana, es ist alles so ein bisschen drüber, alles ein bisschen too much. Ist ein bisschen Florida dadurch auch, finde ich. Also ich habe das da viel schon dann wiedererkannt. Aber das ist halt einfach wirklich nochmal so, das, und ich glaube, deswegen hat es auch nochmal so einen anderen Einfluss auf die Popkultur. Also ich glaube, wenn man so einen anderen bei anderen Gangsterfilmen, wenn man da jetzt irgendwie mittendrin irgendwie nur einschaltet und irgendwie so eine Szene anguckt, dann macht das nicht so viel Sinn. Aber dadurch, dass dieser ganze Film so mega drüber ist, kann man sich auch nur eine Szene anschauen oder so. Das lässt sich viel, also Scarface ist in dem Zeitalter von YouTube oder so, oder Instagram passt es halt viel besser rein, weil man dann halt viel einfacher so ein Snippet zeigen kann und trotzdem da irgendwie was rausziehen kann.
Ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also im Grunde nimmt der ganze Film die ganze Zeit Vollgas und geht so auf dieses Finale zu, was eigentlich unausweichlich ist, dass er irgendwann quasi da so ein bisschen seine eigenen Taten bereut und irgendwie da nicht mehr rauskommt, was er angefangen hat. Also Tony in dem Fall.
Ich hatte auch noch meine Berührung mit dem Film. Ich habe eine Zeit lang so gejobbt und habe Poster verkauft an Universitäten. Und da war, also ich kann das jetzt nicht mit absoluter Gewissheit sagen, aber ich glaube, Scarface war das am meisten verkaufteste Poster damals, was ich total beachtlich fand, weil ich das jetzt nicht so irre fand. Also ich fand jetzt den Film schon gut, aber nicht so, dass jetzt irgendwie 20 Jahre, 30 Jahre später das jetzt noch in jedem Zimmer hängen muss. Aber ich glaube, dass der hat schon einen riesen Einfluss gehabt. Und das ist irgendwie vor allem auf Männer, würde ich sagen.
Mhm.
Hat sich dann ja auch so in anderen Sachen, also in Florida kann man sich auch ganz oft so T-Shirts kaufen mit seinem Konterfei und so. Es gibt natürlich GTA, GTA Vice City, ganze Computerspiele, die so ein bisschen darauf basieren. Also hat schon einen sehr großen Einfluss auf unsere Kultur, Popkultur.
Ist auch so ein bisschen, es prägt auch so ein bisschen den, das, was man sieht, wenn man an Miami denkt, so unter anderem. Also es, ich finde, es wird ja auch so ein bisschen so ein Bild von Miami erzeugt in dem Film. Ja, wo man dann so ein bisschen, also ich selbst war noch nie dort, deswegen beruhe ich mich quasi auf deine Erzählungen und das, was der Film ja gibt und ja auch andere. Ich meine, Barbie war ja auch in Miami, nochmal eine ganz andere.
Nee, oder? Nee, Barbie in Miami?
Oh nee, sorry.
Nein, das war
Westküste.
Nee. Ja.
Westküste.
Falsche andere Seite.
Andere Seite.
Kalifornien.
Ja. Entschuldigung. Ja. Falsche Information. Aber ja, ich verstehe, warum man das quasi, das Poster.
Weil wir wissen natürlich nicht, wo Barbieland ist, ne? Also von daher.
Ja, da hast
kann
du recht.
Er überall sein.
Vielleicht waren sie auch an der Ostküste.
Ja.
Ich verstehe, warum man quasi das Poster, warum das ein, gut läuft, ist einfach auch ein schönes. Also es ist schon ein gut gemachtes Cover. Und es gab ja auch eine Wiederaufführung in den USA 2003 nochmal.
Ja.
Was vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass nochmal so ein bisschen ein Aufschwung kam und dann ja auch nochmal andere Generationen damit in Berührung kamen, die dann vielleicht, weiß nicht, als du die Posters verkauft hast, gerade so im Uni-Alter waren. Ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das war, aber.
Also ist auch ein Film, der oft rezipiert wird. Also
ja.
Zwei Anekdoten dazu. Das eine ist, ich habe, also das ist nur anekdotische Evidenz, das ist natürlich nicht wissenschaftlich getestet, aber ich habe mir von einem kubanischen Amerikaner sagen, dort erklären lassen, dass das auch die Sprache so ein bisschen übernommen wurde, weil die, also Tony Montana, Al Pacino hat da so einen eigenen Dialekt eigentlich erfunden dafür. Er kommt ja selber nicht aus der Community. Und ich glaube, also ein bisschen war es halt davor, waren halt viele, gerade die, die in den 80ern gekommen sind, die Community wurde eher so assoziiert mit Hausmeistern. Und es war halt einfach cooler, irgendwie mit Gangstern assoziiert zu werden, als mit Hausmeistern. Und die Person, mit der ich mich da unterhalten hatte, die meinte dann, dass also tatsächlich die Leute danach oft die Kids angefangen haben zu reden wie Tony Montana, obwohl davor niemand so geredet hat.
Okay.
Ja, das fand ich ganz interessant. Die zweite Anekdote ist, ich wusste, dass es einen Einfluss auf die Hip-Hop-Kultur hatte. Und habe dann einfach mal geguckt bei Spotify, da gibt es eine Playlist, Scarface in Hip-Hop, die einfach die Songs listen mit Referenzen zu Scarface. Jetzt rat mal, wie lang ist die Playlist? Was würdest du schätzen?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sehr lang ist, weil Hip-Hop, glaube ich, einen großen Einfluss hatte. Es gab auch bei der Wiederaufführung gab es auch den Vorschlag, die Musik im Film durch die Hip-Hop-Musik zu ersetzen, die quasi dadurch inspiriert wurde durch den Film. Der wurde aber ganz klar abgelehnt. Von dem her, glaube ich, kann das ein großer Einfluss gewesen sein und viel eine lange Liste.
Die Playlist geht 6,5 Stunden.
Ja, da kann man schon ein bisschen was hören. Das ist alles nur Lieder, die quasi irgendeinen Bezug zu Scarface haben.
Ja.
Krass. Ja, gut.
Ja tatsächlich, also ich habe auch, also das habe ich recherchiert, das davor, aber Saddam Hussein, bekannter irakischer Diktator, Der hat ein Unternehmen mal gegründet, um Geld zu waschen.
Mhm.
Und das hat er Montana Management genannt, nach Tony Montana. Also auch im Irak hat das einen großen Einfluss gehabt.
Okay, stark.
Ja.
Naja, gut.
Wie würdest du den beschreiben? Wer ist Tony Montana? Was ist der für eine Person?
Tony Montana ist ja im Grunde er ist quasi emigriert, sag ich mal, in die USA und ein bisschen so mit der, also er versucht diesen amerikanischen Traum zu leben und was er macht, ist quasi vom Tellerwäscher.
Tatsächlich vom Teller, genau.
Genau.
Oh mein Gott, du kannst ja gleichzeitig sagen.
Ja. Vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist quasi sein Werdegang, den er auch von vornherein schon sucht. Also er weiß ganz genau, wo er hin will und was er möchte. Gleichzeitig finde ich, umso mehr er das bekommt, was er von Anfang an wollte, hat man das Gefühl, will er eigentlich nur ein ganz normales Leben, eine Frau und Kinder, wo er aber quasi so ein bisschen falsch abgebogen ist. Also er kann da einfach nicht mehr zurück und deswegen klappt es nicht. Also ich finde, diese Schere wird immer größer. Umso erfolgreicher er im Drogenbusiness ist, umso mehr wirkt er auch so ein bisschen so, als hätte er es auch gerne einfach mal ganz normal gehabt. Aber irgendwie klappt das nicht und irgendwie irgendwas ist in ihm, vielleicht hat er auch ein paar Mal zu oft die Regel Nummer 2 gebrochen und sein eigenes Zeug genommen, ich weiß es nicht, aber ist auf jeden Fall, hat das nicht funktioniert. Und dann ist er irgendwie auch ein großer Familienmensch, also auf der einen Seite zumindest, er möchte gerne von dem, was er geschafft hat, auch seine Familie irgendwie beeindrucken und mitnehmen und wollte da auch unterstützen und Geld geben. Aber seine Mutter hat es gleich durchschaut und da nichts angenommen. Sein Vater wiederum wird einmal angesprochen. Da hat er aber direkt quasi abgewunken und gesagt, nee, Vater habe ich nicht. Oder wir haben keinen Vater.
Er lehnt seinen Vater ab. Das genau, kann man auf jeden Fall so sagen.
Das kommt auf jeden Fall da raus. Von dem her scheint da irgendwie auch quasi im Aufwachsen irgendwas passiert gewesen zu sein, dass er vielleicht jetzt so geworden ist, wie er geworden ist und versucht es selber irgendwie zu erreichen und den amerikanischen Traum anzunehmen.
Ja.
Und auch diese eigene Vergangenheit als quasi Eingewanderter möchte er überhaupt nicht anerkennen und lehnt er ja quasi auch dann ab, als er danach gefragt wird.
Ja.
Ja.
Ja, ich habe mir auch die Deleted Scenes angeschaut. Ich weiß nicht mehr ganz, ob es da ist. Aber irgendwann sagt er auch mehr oder weniger, hier gibt es keinen, also Gott gibt es hier nicht. Also er ist im Betrieb auch ein Verstoßener von seiner eigenen Familie, von seiner eigenen Community auch so ein bisschen. Ne? Also ich finde die Szene mit der Mutter super interessant, die ja auch erst recht spät kommt. Also wir lernen diesen Teil erst recht spät kennen.
Die Schauspielerin der Mutter ist übrigens nur 4 Jahre älter als Al Pacino in dem Moment.
Verrückt, gell? Ja, aber gut, ich meine, ich finde auch die Unterhaltung, wie sie beginnt, ne? Da sagt er sagt long time, ne? Er guckt sie nur so an und er ist natürlich auch so ein bisschen, also man merkt so, er ist auch ein bisschen nervös irgendwie, ne? Also er wackelt da so hinher. Mhm. Und sie sagt nur no postcards from jail. Also das ist natürlich schon relativ eindrücksam. Und er sagt auch später, your son is a success. Also es ist ihm super wichtig, Anerkennung zu bekommen.
Ja.
Und Liebe und Zuneigung. Und das bekommt er da nicht. Und er möchte sozusagen gerne diese Rolle des Familienpatriarchen einnehmen, da sein Vater nicht da ist. Er kann das nicht machen. Also er kann irgendwie keine Verbindung herstellen zu seiner Familie. Und deswegen ist es so ein bisschen, ja, er findet dann zu Hause eben in dieser Gangster-Community. Und ich möchte euch gar nicht sagen, eigentlich, dass er das genauso will. Ich habe eigentlich eher das Gefühl, er möchte eigentlich das Leben von Frank haben. Das ist eigentlich, und er übernimmt auch dann das Leben von Frank. Also wenn es um seine spätere Frau geht, Elvira, da habe ich auch das Gefühl, es geht ihm ganz stark darum, einfach wirklich sie zu besitzen. Also das ist, was ihn antreibt.
Ist vielleicht auch quasi, also was du gesagt hattest mit der Mutter, vielleicht lässt es auch ein bisschen darauf schließen oder ist so ein Hinweis auch, warum das mit dem oder was mit dem Vater war. Weil die Mutter scheint ja schon stark geprägt gewesen zu sein, was Gefängnis angeht, was eben diese kriminellen Machenschaften angeht. Vielleicht gibt es da eben auch einen Hintergrund, der sie da auch geprägt hat. Und deswegen ist sie da auch ein bisschen sensibilisiert. Aber was du angesprochen hattest jetzt noch mit dem Frank, absolut, also ist im Grunde quasi so ein bisschen das Vorbild für diesen Traum, den er gerne haben möchte. Und den er sich irgendwie aneignet.
Ja, also er möchte es ja im Prinzip eigentlich direkt übernehmen. Das kann man schon so sagen. Und er hat dadurch, dass er nichts mehr zu verlieren hat, weil die Verbindung zu seiner Familie komplett kaputt ist, geht er auch noch besonders stark da drauf. Er hat auch einen ganz starken Drang, jemand zu sein. Also das merkt man ja auch, ne? Ich meine, es ist ganz interessant, diese Szene, wo er tatsächlich, wo die beiden so Tellerwäsche sind und so. Und dann sitzt er da, sitzt in diesem Imbisswagen und schauen sich sozusagen, schauen auf so einen Club und schauen, was da so passiert und so. Und man merkt einfach ganz stark, sie wollen da Teil von sein, aber es ist halt gleichzeitig halt in dem Moment super weit weg, ne? Obwohl es auf der anderen Seite der Straße ist.
Ja, das stimmt. Es ist eben immer so ein bisschen der Ausblick zu dem, dass der neidische Blick rüber zu dem, was man selber gerne hätte.
Ja.
Und irgendwann vielleicht eben auch, da, also irgendwann fehlt so ein bisschen der Antrieb vielleicht auch. Also da ist dann, als er alles hat, er sitzt da und im Grunde mit seiner Frau und alles hat er. Er hat das Geld, er hat quasi erlebt dieses Leben, was die Leute hatten, die sie da über der Straßenseite gesehen haben. Aber glücklich ist er trotzdem nicht. Und da spricht er dann eben auch an mit der Familie und so. Also dann vielleicht ist es ja auch dann nochmal. Und da geht es ja auch quasi drum, er möchte nicht so alt und gebrechlich werden und so wie die anderen, die jetzt hier da rumsitzen.
Ja.
Und da so ein bisschen dieses trübe Leben, ja.
Es gibt ja am Anfang so eine Unterhaltung, das ist übrigens ein weiterer Ort, den ich nicht direkt besucht habe, aber wo ich direkt in der Gegend untergekommen bin, also den ich gesehen habe. Mhm. Da gibt es diese Szene, wo sie so einen Cocktail trinken und in so einem Pool sind in Miami Beach am Strand. Und das spielt alles eine Collins Avenue und ich war für ein paar Tage mich da auch untergekommen. Die Straße heißt, nennt man so im Volksmund, die Straße der Millionäre. Keine Sorge, ich bin noch nicht Millionär. Ich bin
der Podcast läuft sehr mehr, gut.
Es läuft sehr gut. Ich steige da jetzt einfach ein ins Miami-Business. Mhm. Aber da gibt es Unterhaltung. Also sie reden vor allem über Frauen da bei den beiden, Manny und Tony. Und Tony sagt so, einmal sagt er, oh, this is paradise, I'm telling you. Und dann sagt er danach, Mensch, ich hätte hier irgendwie vor 10 Jahren kommen sollen. Jetzt wäre ich schon Millionär, ja. Und wenn ich da vor 10 Jahren gekommen wäre, dann hätte ich jetzt mein eigenes Boot, mein Auto und meinen eigenen Golfkurs, was ich ganz interessant finde, weil ein weiterer bekannter Florida-Millionär ist Donald Trump, der bekannt ist für seine vielen Golfkurse. Und ich finde, im Stil haben die beiden auch eine gewisse Ähnlichkeit. Aber da sagt er, also er hat eigentlich keine eigene Vision, was er im Leben erreichen möchte, es ist einfach der blanke Materialismus. Also es geht eigentlich nur darum, zu besitzen und zu prahlen. Ne? Er ist ein Proll.
Ja, und ich glaube, da haben wir auch einen Punkt, was der Film quasi versucht, ein bisschen aufzuzeigen. Diesen Materialismus und diesen Kapitalismus. Da einfach
ja.
Alles zu besitzen, alles zu haben. Und auch einfach die Freiheit zu haben, alles haben zu können.
Es gibt, fällt mir jetzt gerade eine weitere Gemeinsamkeit zu Donald Trump ein. Von Donald Trump gibt es ja diese Aussage aus dem letzten Wahlkampf. Also wir schreiben das Jahr 2024, deswegen, also ich weiß nicht, wie viele Donald Trump oder Trump-Wahlkämpfe in Zukunft noch ertragen müssen, aber da sagt er, ich könnte in der Mitte von Fifth Avenue stehen, jemand auf offener Straße erschießen und niemanden verlieren, ja, und im Prinzip genau das macht ja Tony Montana, der steht zwar nicht Fifth Avenue, sondern auf dem Ocean Drive in Miami Beach, aber er schießt jemand auf offener Straße und verliert da weder den Support von seinen Mitstreitern noch irgendwas sonst, also es ist also die offene Aggression, die er da auslebt, geht komplett unbescholten. Da kommt er damit davon.
Er ist überhaupt quasi so ein bisschen, führt er sich auf, als würde er über dem Gesetz stehen und hätte da quasi Narrenfreiheit. Das ist ja auch so ein bisschen die Szene, als dann der Polizist da kommt und als Zuschauer, wenn man das zum ersten Mal sieht, denkt man, okay, gut, jetzt ist er dran. Aber es ist sofort klar, okay, nee, gar nicht. Da fließt Geld und dann ist es was ist. Und er lässt auch gar nichts. Er zeigt da auch gar nichts. Also man hat das Gefühl, er weiß ganz genau, er ist hier also ihm kann da nichts passieren.
Ja.
Und stattdessen quasi ist er mit dem Kopf eigentlich bei seiner Schwester und was da passiert. Das ist quasi für ihn gerade viel präsenter als jetzt irgendwie der Polizist, der hier gerade irgendwas von ihm will.
Was für eine Person ist, wie würdest du seine Schwester Gina beschreiben? Was ist für ein Mensch?
Das ist schwer, weil, also eigentlich Charakterentwicklung finde ich, also es ist schon welche vorhanden, aber es ist irgendwie ganz schwer, sie zu deuten. Wir sehen Gina zum ersten Mal in der Küche, ist es glaube ich, von der Mutter, als quasi Tony kommt und Geld dalassen möchte. Und die Reaktion der Schwester, also Gina, ist deutlich anders zu der von der Mutter. Also sie möchte das gerne annehmen und ist da auf jeden Fall angetan von. Und ich glaube, die beiden haben auch irgendwie eine Verbindung, die halt, also sind halt Geschwister und ich glaube wahrscheinlich auch die einzigen. Und gerade eben, wenn der Vater schon früh weg ist, dann kann es natürlich auch gut sein, dass da einfach eine feste Bindung ist. Und er war jetzt eben 5 Jahre weg. Was dann aber passiert ist, man sieht es nicht so genau, aber sie rutscht ja irgendwie auch so ein bisschen damit rein. Und nimmt es quasi auch mit an, zu sagen, okay, gut, ich feiere die Feiern mit und sie nimmt ja auch die Drogen. Gleichzeitig will sie das quasi frei ausleben. Und Tony versucht es dann eben zu unterbinden. Und irgendwann entsteht ja eben diese Affäre zwischen Manny und Gina, die man dann ganz am Ende mitbekommt. Aber sie ist immer so ein bisschen unter den
Fittichen. Eigentlich keine Affäre, die heiraten, also
ja,
schon
ja,
etwas seriöser.
Das stimmt. Aber dadurch, dass man es davor ja noch nicht mitbekommen hatte und so, quasi, sie bandeln an.
Ja.
Ja.
Ja, also ich muss sagen, für mich ist sie so ein bisschen auch das Gegenstück zu Elvira. Im Prinzip, also ist, weil du meinst, so, ne, sie rutscht da so auch rein. Ich glaube, sie ist im Prinzip einfach halt so die unschuldige Variante von so einer Gangsterliebhaberin. Während halt Evira selber am Anfang auch schon irgendwie so als abhängig gezeigt wird, wird sie sozusagen da so, wird sie so eher dann davon bedroht, ne, von dieser Szene. Generell, ne, alle Frauen in dem Film sind so ein bisschen irgendwie auf häusliche Situationen beschränkt und müssen da irgendwie dann immer, also sind passiv oder werden so passiv gemacht, müssen immer irgendwie verfügbar bleiben und sind aber trotzdem irgendwie dann beteiligt und indirekt oder direkt. Und das trifft auf sie zu, ne? Also aber sie wird schon auch, also ich meine, diese Toilettenszene, ich habe mir den nochmal extra dazu angeguckt und ist es schon so, dass sie da eigentlich fast vergewaltigt wird, ne? Und sie ist aber trotzdem am Ende danach so, Mensch, komm, das ist meine Entscheidung, was ich hier mache.
Ja.
Und es ist auf jeden Fall total falsch, ne, wie da eingegriffen wird, aber es auch fühlt sich auch nicht richtig an, wie mit ihr umgegangen wird, ne? Also sie wirkt da einfach relativ hilflos, hat wenig Agency und stirbt natürlich dann auch am Ende sehr tragisch.
Also sie ist auch eigentlich so ein bisschen fehl am Platz, also was quasi, glaube ich, so ein bisschen der Zwiespalt ist von Tony, dass er einerseits seine Familie, in dem Fall abgebildet von Gina, bei sich haben möchte und irgendwie auch so ein bisschen braucht, weil er sie, glaube ich, auch eben als so die geerdete Person sieht, die vielleicht eben noch nicht so runtergekommene, wie er jetzt in dem Fall vielleicht, also sie ist einfach so ein bisschen das Unschuldige. Aber dadurch, dass sie eben so bei ihm ist, ist sie eben auch in diesem in dieser Gegend mit drin und in diesem ganzen System und dem auch ausgeliefert. Und sie möchte dann irgendwie das auch als freie, also sich frei fühlen und das irgendwie auch frei machen, was ja auch wieder so ein bisschen, also überhaupt so ein Frauenthema ist, glaube ich, freie Entscheidungen zu treffen. Das, ich weiß gar nicht, also Bis zu dem Moment, als dann Elvira sagt, ich gehe jetzt und ich gehe nicht mit zu dir, sondern ich gehe allein, hat sie auch selten mal wirklich für sich eingestanden und gesagt, so, das ist jetzt meine Entscheidung.
Ja,
ich glaub, das
also meinst du der Frauen in dem Film?
Genau, ja.
Ja.
Und ich glaube, das, also es ist auch eine schwere Situation, immer quasi, sie ist eher so, dass, ja, dass die Handtasche quasi von irgendeinem Mann, der sich groß aufspielt und quasi irgendwie eine große Rolle hat, aber immer quasi so die zweite, also sie ist halt dabei, sie ist so sein Eigentum irgendwie, wie du es auch gesagt hast, und hat gar keine eigene Entscheidungsmacht.
Ich glaube, so eine weitere Funktion der Rolle in dem Film ist auch so ein bisschen, also ich werde dazu sicher noch was sagen, aber ich meine, der Film, da geht es ja auch um migrantische Communities, ne? Und in dem Fall um die kubanische Community. Und die Mutter und die Schwester, die noch so sehr tugendhaft dargestellt werden, dass die zeigen auch, dass wieso diese Community nicht bedrohliche Formen, ne? Und ich meine, das kann man auch, also auf heutige Diskurse kann man das auch spiegeln, wo dann immer, also Männer als deutlich bedrohlicher gelesen werden als Frauen, und das, und hier, also gerade die Mutter, ne, die wird auch in dem Haus, da hängt dann so ein Bild von der Jungfrau Maria und von Jesus, und das ist alles sehr geordnet und so, und die Mutter schmeißt sozusagen ihren Sohn da raus, aber sie steht ja auch visuell einfach für was ganz anderes, ne, wie sie da lebt zum Beispiel. Und da verkörpert Gina auch so eine nicht bedrohliche Form von dieser kubanischen Community.
Ja, absolut.
Und wer würdest du sagen, ist Manny?
Ist auch wieder ein Charakter, der quasi eher so eine Beirolle ist, und wo ich es auch spannend finde, weil quasi Manny immer im Kontrast zu Tony so ein bisschen, nicht ein Gegenteil ist, aber so ein bisschen so ein Kontrast ist auf jeden Fall. Am Anfang hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ist quasi Manny eher der so die irgendwie, ja, Miami lebt und da auch, also die ganze Zeit Fokus auf die Frauen, und wo man so ein bisschen dachte, okay, ist er überhaupt bei der Sache? Und er hat ja auch quasi so ein bisschen Teilschuld gehabt, dass da dann dieses, in dieser Szene, wo du eben auch vor Ort warst mit der Kettensäge, dass es so weit gekommen ist, weil er sich da quasi ablenken hat
lassen. Ich war nicht bei der Szene vor Ort, das muss ich ganz kurz sagen.
Okay, an der Location warst du vor Ort auf jeden Fall.
Ich war Angel.
Genau. und irgendwann hat man das Gefühl, wird er ja quasi so ein bisschen der Vernünftige, der quasi merkt, okay, oder der so den Eindruck zeigt, dass er immer wieder mal nicht so zufrieden ist mit dem, was oder wie Tony es macht. Und es gibt ja auch sogar, also kleiner Ausflug, also am Ende gibt es ja quasi diese Szene, als Tony quasi auf Band ist und dann quasi auffällt und dann vor Gericht muss quasi, weil es eben diesen Beweis gibt, dass er da zumindest mal Geld gewaschen hat. Und da gibt es auch so ein bisschen, es könnte ja auch gewesen sein, dass quasi Manny das so ein bisschen in die Wege geleitet hat, weil er eben an diesem an dieser Szene nicht teilgehabt hat. Und
ich habe das gar nicht so gelesen, aber ja, guter Punkt.
Ja.
Ich habe das so gelesen, also im Prinzip bietet sich ja dieser Banker an.
Mhm.
Und dann, also Tony kann ja nicht delegieren, hat ja so große Angstzustände. Tony Lebenszustand ist so ein bisschen wie Dagobert Duck, also der die ganze Zeit Angst hat, dass jetzt irgendwie noch mehr Geld verliert, während er halt in so einem abartig großen Whirlpool sitzt.
Mhm. Und irgendwie 16% von seinem Geld, was er bekommt, für diese Sicherheitsanlage ausgibt.
Ja, das ist schon irgendwie interessant, gell? Und ja, also ich habe das nicht so gesehen. Ich dachte sozusagen, dass es jemand, der halt angesetzt ist, der eine Falle stellen soll. Und eigentlich ist ja Manny für die Sicherheit verantwortlich. aber er hat ja dann doch bei solchen Sachen keine Entscheidungsgewalt und Toni macht das selber. Und ich dachte sozusagen, es spiegelt eher einfach die Gier wieder von Toni, dass er halt bereit ist, da was zu tun. Da gibt es ja auch in dieser Szene, da ziehen die ja das Geld und dann haben die sich irgendwie um $1,000 oder so verzählt. Mhm. Und der Typ ist auch so, um Gottes Willen, ja, hört doch auf mit dem Scheiß.
Ja.
Und Tonis müssen alles nochmal zählen, ja. Dabei ist wahrscheinlich, also allein auch das alles nochmal zu machen, wenn das wird ja angedeutet, dass es mitten in der Nacht schon ist, das wird super lang dauern und da müssen dann all die Leute da rumhängen. Und der Banker ist so schon so, komm, lass es doch. Also von daher, ich dachte das so eher so als die Gier von Toni ist so groß, dass er sich auf alles einlässt und das Risiko auch eingeht.
Ja, es ist, ich finde aber so dieses quasi von der Entwicklung der Person sieht man, also irgendwann der Toni wächst ja quasi immer weiter und in seiner Machtposition ja irgendwie auch, obwohl sie ja irgendwo gleich gestartet haben, also am Anfang war ja sogar Manny eigentlich mehr der da vernetzt war und der auch diesen ersten Auftragsmord sozusagen an Land gezogen hat, mit dem sie da aus dem Lager rausgekommen sind und die Green Card bekommen haben. Und ja. Dann hat Toni irgendwann mal so ein bisschen quasi die Macht, sag ich mal, an sich gerissen und ist immer weiter gewachsen. Und gerade dieses Bild, wie Toni da in dem Pool liegt und Manny daneben sitzt, zeigt auch ganz klar irgendwie, wie sich beide so entwickelt haben. Der eine irgendwie noch recht, eigentlich wie immer, und Toni irgendwie jetzt quasi in seinem Pool mit Schaum und guckt gerade Fernsehen. Ist einfach schon ein Kontrast. Und er sagt ja auch dann zu ihm, du bist quasi nur Junior. Also er degradiert ihn ja auch so ein bisschen.
Ja. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen, wir sind alle halt irgendwie Manny. Und also wir, die Zuschauer, er sagt doch nicht viel, aber er hat auch eigentlich noch, also immer zeigt er viel Empathie.
Ja.
Und er hat auch wirklich so eine Charakterentwicklung. Also am Anfang ist er ja so Gigolo-Charakter.
Ja.
Und ich finde es auch total toll gespielt in dieser Szene. Also wenn er sie dann sieht, Gina, dann merkt man auch, er guckt sie wirklich komplett anders an. Also das tut was mit ihm. Und er ist ihm dann eigentlich klar, dass er das möchte, sozusagen, dieses Leben, einfach ein normales Leben mit ihr.
Ja.
Und er hat da diesen Fokus darauf so ein bisschen, ja.
Das stimmt. Rückwirkend muss ich auch sagen, eigentlich wirklich toll gespielt und auch gut aufgebaut. Einfach im Drehbuch quasi immer mal wieder diese Punkte zu setzen, an denen man merken könnte, dass da was ist.
Total. Und er hat nicht so viel zu reden eigentlich, ne, im ganzen Film. Er ist aber eigentlich immer dabei, hockt dann halt irgendwie so rum oder ist im Hintergrund. Und das ist mir auch aufgefallen, ich habe in den Deleted-Scenes relativ oft in verschiedenen Versionen von diesen Szenen, in denen, wo sie dann so in Miami Beach rumfahren, bevor sie da diesen ersten Gig machen.
Ja.
Und da fand ich es total irre, man sieht ihn dann so rumspielen an dem Board und so. Also er hat dann ganz viel, macht er so passiv und er zeigt einfach so eine ganz große Lockerheit und Entspanntheit. Aber er hat eigentlich jetzt ja nicht so viel zu sagen. Ne? Und genauso als er dann hochkommt, da ist er ja auch dann einfach direkt am Schießen. Also er ist dann, also die Szene ist sowieso völlig wahnsinnig, ehrlich gesagt. Aber da ist er dann sozusagen, genau, ähnlich wie Toni, dann auch der am stärksten voll reingeht.
Ja. Es ist ja auch, also ich glaube, er erfüllt quasi so eine typische Nummer-2-Rolle. Also, dass er es Toni quasi sich diese Präsenz nimmt und die auch lebt und irgendwie auch sucht. Und Manny dann quasi sich auch so ein bisschen in diese Rolle hineinfügt. Gleichzeitig braucht Toni aber quasi seine Nummer 2 auch. Also als er ihn umgebracht hat, aus dem einfach Affekt heraus, weil er quasi sauer war, bereut er das ja auch wirklich instant und ist dann auch so ein bisschen, also man merkt einfach, da fehlt was. Da fehlt jemand und er ist auch sehr, guckst sich sofort zu und also es quasi ohne Manny funktioniert auch Toni nicht. Also es braucht diese zweite Person, das Duo.
Ja, Und Benny hat auch so eine große Traurigkeit irgendwie. Also ich finde es tatsächlich mit die stärkste Performance in diesem ganzen Film. Auch wenn ich mir das übrigens, also ich habe mir nicht nur den von 1932 angeschaut. Der Film von 1932, das muss man wissen, der ist ein bisschen anders, insofern als dass es da um die italienische Community zur Zeit der Prohibition in Chicago geht, also näher an das Buch angelehnt ist. Dazu kannst du ja vielleicht noch was sagen. Und es gibt es auch bald wahrscheinlich einen neuen Scarface, der dich in Kalifornien spielt, und da geht es um die mexikanische Community. Aber was ich total interessant finde, in diesem alten, da gibt es diesen Manny-Charakter auch, der heißt anders, der heißt Drino. Mhm. Und der ist so ganz anders. Der ist eher so einfach so ein bisschen, wenn man will, das Mastermind dahinter. Also tatsächlich so eher der Stratege, der Taktiker, während Tony auch ein bisschen impulsiver ist. Aber der Tony, der ist auch viel mehr witzig als der Tony in dem jetzigen Film. Was auch ein bisschen daran liegt, glaube ich, dass also da gibt es viel mehr insgesamt witzige Szenen und so, weil man viele von diesen Action und diesen brutalen Szenen, die werden einfach nicht gezeigt und die passieren daneben, was auch sicher damit zu tun hat, dass man die 1932 auch nicht so darstellen konnte.
Ja.
Wobei da auch irre Szenen dabei sind. Da ist er halt ein ganz anderer Charakter. Also er ist, die Entwicklung ist ähnlich, also er verliebt sich auch in die Schwester von Tony, die heißt Seska. Die heiraten auch und am Ende wird er auch getötet von Tony. Und tatsächlich ist es in dem anderen Film so, dass er eigentlich darüber stürzt. Also dass er nicht, und das ist eigentlich so die Handlung von dem Scarface, den wir jetzt gerade besprechen, aus den 80er Jahren, so ein bisschen an seiner Gier scheitert, immer mehr zu wollen. Und dann sich halt mit einem verscherzt, sondern tatsächlich ganz stark an diesem einen Mord, den er an seinem Freund begeht. Das ist sozusagen sein Ende. Das ist der große Unterschied, aber ansonsten ist es auch ähnlich, dass da auch die Schwester am Ende umgebracht wird und die Schwester ihn heiratet und er zurückkommt und merkt, dass sie geheiratet haben und dann eben Gene umbringt. Und da fehlt dann halt total sozusagen dieses Level, das, was man hier mit reinbringt, eben sagen, ja, uns sozusagen, wir als Zuschauer sitzen da so ein bisschen dabei. Manny ist sozusagen so der Normale, der dann hat irgendwie merkt, Mensch, hey Tony, was ist dir geworden? Ja? Muss man natürlich so ein bisschen mit dem Kaviat sehen, dass am Anfang also Manny das auch einfädelt und Tony sagt, IQ Common ist for fun. Ne? Also der fängt ja schon an mit dem Mord eigentlich da.
Ja.
Aber trotzdem, Manny ist so ein bisschen derjenige, der eigentlich einfach nur ein gutes Leben haben will da, und ja, er hat halt keine andere Möglichkeiten, was, finde ich, auch ein Thema sein sollte, was viel zu wenig angesprochen wird, dass eigentlich, ja, also die Gangsterkarriere eigentlich wie zwangsläufig sich so ergibt und dann aber eigentlich daran zweifelt und hadert damit.
Es ist ja quasi, also dieses Gangsterleben fängt, also es fängt nicht da erst an, aber es ist so ein bisschen, als sie diesen Tellerwäscher-Job haben und dann ja sehen, wo sie gerne hin möchten, ist dann ja quasi auch so ein bisschen der nächste Schritt. Es wird jetzt nicht so dargestellt, weil es anders geschnitten ist, weil sie dann direkt diese Unterhaltung haben, aber ist dann der nächste Schritt quasi, okay, wir können das jetzt, diesen Reichtum und das, was wir da wollen, das können wir eigentlich nur erreichen, wenn wir jetzt aufhören, Tellerwäscher zu sein. Und das ist ja so ein bisschen der Spleen, den sie da haben. Also sie haben ja diesen Job und sie kommen da auch nicht voran. Das ist ja irgendwie eigentlich Anti-Tellerwäscher zum Millionär. Also eigentlich sagt man ja, wenn man vom Tellerwäscher zum Millionär, dass man quasi so eine Karriere langsam aufbaut oder so. Also keine Ahnung. Aber dass man sich da so hocharbeitet irgendwie. Und was sie machen, sie nehmen es sich ja einfach quasi. Es ist ja nicht, ich würde jetzt mal behaupten, es ist nicht hart erarbeitet, sondern es ist ja einfach, wenn ich jetzt quasi den töte, dann nehme ich einfach seine Sachen und dann tue ich so, als wäre ich er. Und das ist so ein bisschen, was sie machen.
Ja. Aber es gibt auch direkt am Anfang, ne, also nach dem ersten Gig, also man merkt auch, ne, einmal, wie sie da auch behandelt werden von dem Typen und dass überhaupt sozusagen diese Möglichkeit besteht. Ne? Also du eigentlich reden die ja so darüber, wie sie eigentlich keine Chance haben, aus diesem Camp da rauszukommen. Und tatsächlich wird er so angedeutet, hey, also jetzt, wenn du halt so einen Kommunisten wieder umbringst, so unter der Hand, kannst du vielleicht eine Green Card bekommen, ne? Also irgendjemand muss diese Green Card ja auch ausstellen, ne? So ist ja nicht.
Ja.
Also von daher ist es sozusagen, wird denen auch als einziger Weg gezeigt. Und als sie dann den ersten Gig machen, um Tony dann mit Evira dann da so ein bisschen tanzen will in dem Club, da sagt sie auch zu ihm, I don't need another friend, especially one who just got off a banana boat. Und das ist natürlich ein Ausdruck, der einfach eine rassistische Beschreibung von den Menschen, die damals nach Florida geflohen sind. Und dann, also da merkt man auch so ein bisschen, ja, und dann sagt sie auch wieder, ah, but aren't you part of the Cuban crime wave? Also da werden so diese ganzen Vorurteile werden da reproduziert. Und es ist eigentlich für ihn der einzige Weg, ne? Muss man so ehrlich auch sagen.
Ja, muss man vielleicht.
Also ich möchte nicht sagen, der einzige Weg. Das muss ich direkt zurücknehmen. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, auch für Tony ein Leben zu führen, in dem man niemanden umbringt. Aber er wird sozusagen sehr stark dahin gedrängt. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen.
Ja. Muss man vielleicht dazu sagen, eben, dass es diese Marielle Bootskrise war. Bei der eben ganz viele nach Florida fliehen konnten, durften oder eben mussten und wo er dann eben auch mitgekommen ist.
Ja.
Ich glaube, was mir insgesamt so ein bisschen in dem Film fehlt, ist dieses Setting, also Miami besser zu verstehen. Es ist meistens sehr oberflächlich, das, okay, quasi optisch, was ist Miami, aber warum die Leute so funktionieren, wie sie funktionieren, das fehlt so ein bisschen. Das ist so ein bisschen das quasi, also auch mit den Drogen, und das ist ja auch so ein bisschen das mit dem kolumbianischen Bezug, dass eben das Koks aus Kolumbien da geschmuggelt werden muss. Das wird alles so ein bisschen als gegeben genommen. Und also ich glaube, bei dem ersten Scarface-Film, da ist halt einfach dieses Problem mit der Kohibition und dieser Need, okay, es gibt ja quasi Bedarf, den man decken muss. Aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich, sieht die Stadt Miami in dem Film, habe ich so gar nicht das Gefühl, es ist jetzt komplett drogenabhängig, die Stadt. Also natürlich die Darsteller und alle, die so ein bisschen damit drinstecken, schon. Aber ansonsten ist irgendwie alles recht. Weiß nicht, da fehlt mir so ein bisschen so dieses Gesellschaftliche noch.
Also ich finde tatsächlich, das sieht man relativ viel, und das, also Miami ist auch eine total wilde Stadt, kann ich dir jetzt sagen, wo ich da war, aber es ist halt, also im Prinzip ist ganz Florida ist eigentlich so ein großes Immobilienprojekt. Und Miami hatte auch, also als der Film 1930 rauskam, der in Chicago spielt, aber da hatte Miami noch 100.000 Einwohner. Und jetzt sind wir über 500.000, und das ist natürlich nur Miami, und da gibt es diese, also im Prinzip eine riesen Gegend, in der mehrere Städte direkt so zusammenwachsen. Miami Beach ist eine eigene Stadt, Fort Lauderdale, Palm Beach, West Palm Beach und so weiter. Da sieht man so ein bisschen, dass das ist wahnsinnig gewachsen, und das ist ich würde auch sagen, ohne die Kubaner wäre Miami nicht, was es heute ist. Also im Prinzip haben die das, die Stadt und die Kolumbianer und die Kubaner, die dann so geflohen sind in den 70er, 80er und 90ern, die tragen eigentlich so die Community, und ein weiterer Teil ist wirklich ein großer Teil von der jüdischen Community. Das sieht man auch in dem Boss Frank Lopez, der, würde ich sagen, schon so ein bisschen jüdisch gecodet ist. Da trägt so eine Chai-Chai-Halskette und so. Und da gibt es den Polizisten, der Mel Bernstein, das ist auch, würde ich sagen, ein jüdischer Name. Und da geht es dann so ineinander, ne? Da, und das ist im Prinzip so ein
Melting Pot. Es gibt auch diese eine Aussage, als er sagt, Haser oder Schäse, das war dieses Wort, was ich nicht verstanden habe. das jüdische Wort für Schwein. Oder ein Mann, der immer mehr will, als er braucht.
Ja. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, im Film so ein bisschen, ne, also die, auch der Polizist wieder so dargestellt wird und so, also ich fand das so ein bisschen borderline antisemitisch, muss ich sagen, aber ich fand, es ist jetzt nicht schlimm, aber so, wo ich so dachte, komm, fand ich ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ist auch so im Miami Beach, also wenn du da unterwegs bist, ich bin da so ein bisschen rumgefahren, das ist relativ klein alles, ne? Da ist dann das Sinai Medical Center und so. Das sind, also es ist gesponsert sicherlich von jüdischen Familien. Das sind überall Israel-Flaggen natürlich. Ne, jetzt nach dem Terroranschlag von Hamas vom 7. Oktober ist es nochmal stärker geworden, sicherlich jetzt in letzter Zeit. Aber es ist so ein totales, eine Misch-Community dadurch. Und ich glaube auch, Florida ist auch sonst eigentlich so, es ist eine Steueroase. Dadurch funktionieren viele von so diesen Public Services nicht so gut. Ne? Das wird auch so ein bisschen angedeutet, als der Polizist dann womöglich versucht, Tony zu gewinnen. Da wird ja so ein bisschen angedeutet, ja, da ist irgendwie jemand anders zuständig und das sind meine Leute und so. Also da sind dann auch nicht so die Ressourcen da, sowas perfekt nachzuverfolgen, zumindest denke ich in den 80er Jahren nicht. Und dann ist es halt sozusagen das Tor für Koks für die ganze USA. Das ist jetzt natürlich nicht nur Miami, wo so krass konsumiert wird, sondern da kommt es dann halt rein und wird dann halt überall verteilt.
Ja.
Ja. Ich finde auch Frank Lopez insgesamt eigentlich einen super spannenden Charakter, weil ich meine, also Frank Lopez deutet ja irgendwie dann doch auf so einen spanischen Hintergrund hin. Er ist aber, finde ich, irgendwie, also er ist ein Autoverkäufer, Mercedes-Autoverkäufer, was ich auch ganz interessant fand, ehrlich gesagt, als jemand, der in Stuttgart aufgewachsen ist. Und dann einfach auch so ein älterer Drogenboss. Und das gibt's ja eigentlich nicht. Ich meine, also normalerweise würde ich sagen, in vielen diesen Gangster-Geschichten, Drogenbosse werden nicht besonders alt, ja. Und das zeichnet ihn ja auch aus, dass er sehr vorsichtig ist und sehr zurückhaltend. Und genau das ist ja im Prinzip, da ist ja Tony so komplett anders wie er und versucht ihn da auch aus dem Geschäft zu nehmen.
Ja.
Ja, aber ich finde schon, dass da wird sagen, in dieser etwas Undurchsichtigkeit und so Unaufgeräumtheit, da finde ich, sieht man tatsächlich Miami.
Ja.
Ja. Und visuell auch natürlich diese Hotelszene ganz stark, Ocean Drive, das ist dieses Gebäude da, in dem diese Mord stattfindet, diese ganze Straße, die ist voller so Art Deco-Gebäude und so, die alle so ziemlich extra sind und so in dieses Miami auch irgendwie auszeichnen. Und dann sieht man ja auch diese Szenen, wo sie dann im Grill arbeiten und ich glaube, das wird auch, man sieht das auch, Little Havana und das ist tatsächlich auch heute, das ist einfach ein Stadtteil da in Miami, der aber jetzt heute total gentrifiziert ist. Also ich war da auch und das habe ich nachgeschlagen, da war ich nicht, aber diese Szene, das, wo der Club da ist und so und wo dieser Imbiss ist, das ist total gentrifiziert, das sind jetzt mehrstöckige Gebäude heute, ne? Also halt so Wohnkomplexe. Aber dann eine andere Szene gibt es, wo ich finde, ich meine, so Miami ganz gut erkennt und das ist da nach dieser Szene, Kettensäge-Szene, da ruft er dann so an am Wasser und da war ich auch. Das ist so direkt da am Hafen, wo jetzt überall so riesen Kreuzfahrtschiffe stehen. Aber das ist irgendwie auch wie Miami, dass du so ganz viele, du hast den Miami Beach, was wie so eine Halbinsel ist und dazwischen hast du ganz viele kleine Inseln und dann fährst du die ganze Zeit irgendwie über Brücken und stehst im Stau. Sieht alles ganz malerisch aus. Aber dieses so, dass du überall eigentlich Wasser hast, das hat irgendwie auch Miami. Mhm. Und ein weiteres Ding, was ich total typisch fand, war diese Tiger-Szene. Ne? Also dann heiraten die und dann sieht man das, also völlig wahnsinnig, der so einen Tiger da im Garten hat. Und da gibt es noch eine zweite Referenz, die da so ein bisschen mitspielt, aber das ist mir aufgefallen. Es gibt einfach in Florida wahnsinnig viele irgendwie verrückte Tiere, die mir mal ausgesetzt wurden, weil jemand halt meinte, ja geil. Und eine Plage, die gerade haben, sind Pythons. Da hat halt jemand mal so eine Python mitgebracht und irgendwann wollte die nicht mehr haben, hat sie ausgesetzt. Und jetzt haben die eine Riesenplage. Und in ganz vielen, also die haben teilweise so 20 Meter lange Pythons irgendwo in Gärten liegen oder so, die natürlich auch tödlich sein können. Mhm. Und da gibt es immer so Pythonjagd, kannst dann so einmal im Jahr kannst du jagen gehen. Aber dieses Verrückte, dass man halt so sich anmaßt, als irgendwie irgendein wildes Tier, was auch noch gefährlich ist, halt sich selber im Garten zu halten, das finde ich einfach so Florida durch und durch. Also das wird da schon auch so ein bisschen dann wieder gezeigt, ja. Und auch dieses, also wenn die Benutzung von Farben, ne, also die Wohnung ist dann irgendwann, die spätere Wohnung, das Haus komplett rot. Dann sitzt er am Anfang in seinem Auto und hat dann so Tigermusterbezug. Dann am Pool, dann sitzt er am Pool und redet mit Evira, macht im Prinzip sozusagen schon, dann reden sie über Familie. Also bevor er seinen Boss umbringt, bespricht er schon mal die Terms von seiner zukünftigen Ehe. Mhm. Und da sind dann die ganzen Bezüge, sind alle in verschiedenen Farben. Es ist sehr farbig und ich finde, das ist für mich auch durch und durch Miami.
Ja, spannend, da so deine Einblicke zu bekommen.
Ja, tatsächlich wurden aber große Teile von dem Film in Kalifornien gedreht, gar nicht in Miami.
Ja. Ja gut, aber es ist ja das, was man dann zeigt, also letztlich.
Ja.
Und wenn du das da wieder erkennst, dann ja. Wird es schon Absicht gewesen sein.
Das finde ich auch eine total tolle Szene, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, mit diesen Farben und so wurde auch absichtlich gespielt. Also in der Szene, in der letztlich dann Frank umbringt, da trägt Frank so einen weißen Anzug vor einer grauen Wand. Und Tony kommt rein, so ist der Arm abgebunden in seinem blauen Anzug und steht vor dieser total kitschigen, furchtbaren Sonnenuntergangstapete, die ich auch, würde ich sagen, mal absolut Miami ist. Also die sieht man ja zweimal im Film, glaube ich, oder dreimal sogar. Und da ist man sozusagen, weißt du, da ist dieses farbenfrohe, blaue, rote und so gegenüber dem Grauen und dem Weißen.
Ja, interessant. Okay. Gut beobachtet. Ich fand auch die Inszenierung von den Szenen teilweise sehr gelungen. Also gerade in dieser sehr beliebten Szene mit der Kettensäge gibt es auch so eine Einstellung.
Die beliebte Kettensäge-Szene.
Wer kennt sie nicht? Gibt so eine Einstellung, wo du im Grunde alles siehst, was passiert. Also sie ist quasi vorne, wie diese Frau, die dann die Kanone unterm Bett hat, auf dem Bett liegt, dann den Fernseher, auf dem quasi dieser Polizeikrimi oder was da passiert, läuft, hinten das Bad und eben diese Gegenüberstellung von Tony und dem anderen Mann, der quasi das Koks verkauft, wahrscheinlich Kolumbianer, und gleichzeitig rechts hinten in der Tiefe dann sozusagen den Partner von Tony, der quasi so ein bisschen versucht aufzupassen. Da finde ich eine ganz toll gelungene Szene.
Ich auch. Ich habe aber aufgeschrieben, ich glaube, die ist von Hitchcock gestohlen, diese Inszenierung.
Okay.
Also inspiriert oder ein Verweis, ich möchte nicht gesagt gestohlen, weil bei Francie gibt es auch so ein Ding, wo so aus der Wohnung dann so rausgegangen wird. Mhm. Und das passiert hier ja auch. Also er geht nochmal zurück dann rein, also wir sagen, wir gehen zurück auf die Straße dann, nachdem das sozusagen so gezeigt wurde, geht es zurück auf die Straße und man kann sich nur vorstellen, was da gerade passiert. Bei Hitchcock bleibt es dann draußen und er geht nochmal rein, Brian De Palma. Den haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt bis jetzt. Regisseur von diesem Film.
Ja. Ja. Mit Steven Spielberg, der auch so ein bisschen was machen durfte.
Ja, weißt du, welche Szene er gemacht hat?
Ja, wohl ganz am Ende bei diesem quasi Finale, als dann die Helfer da reingehen in das Gebäude und ja. Da so eine ganz tiefe Einstellung.
Ich glaube, das ist da, wo der Kolumbianer so den Haken übers Geländer wirft.
Ja.
Also ich glaube, das ist, ja. Und es gibt eine Szene, da hat es nicht so gut funktioniert bei der Inszenierung, im Babylon Club. sozusagen die so geschossen wird und Toni so unterm Tisch ist und da geht es dann so näher hin und dann sieht man hinten im Spiegel Brian De Palma. Ja, das ist ein Fehler. Kann man den hinten im Spiegel sehen.
Ach krass. Ja, mir ist der Spiegel aufgefallen, weil das war ja auch Absicht. Da hat man ja auch diesen Komiker quasi dann irgendwie 8-mal gesehen. Aber dass man den Regisseur dann sehen kann, ist natürlich gut aufgepasst.
Aber auch ein super scary Komiker, oder? Also ich fand das überhaupt gar nicht witzig. Ich dachte so, wie freaky ist denn das? Das ist wie so ein Clown.
Ja, aber es hat ja auch irgendwie so ein bisschen zu der Situation gepasst. Also es war einfach so trocken und irgendwie einfach fremd. Ich weiß nicht. Also es ist komisch.
Ja, also ich fand's. Eigentlich hat man weiß auch schon die ganze Zeit, es muss doch irgendwas Schlimmes passieren.
Ja. Also auch dieses klassische, diese Maschinengewehre dann unter irgendwas versteckt und dann so immer mal wieder hin und her geschnitten und dann weiß man, okay, hier fliegen gleich die Kugeln.
Und denkst du, dass, also wer hat den Auftrag gegeben? Weil im Prinzip sagt ja dann Toni zu seinem Komplizen, ruft er an. Und also im Prinzip, Toni tut ja dann diesen Angriff auf ihn nutzen eigentlich, um dann das so zu platzieren, als wäre es gewesen.
Mhm.
Und Frank unter dem Druck gibt er das ja dann zu und sagt alles. Aber ich war mir auch nicht sicher, ne? Also der hat ja auch ein bisschen um sein Leben gebettelt dann in dem Moment, was das bedeutet. Aber denkst du, Frank hat den Auftrag gegeben oder denkst du, er hat nicht gegeben?
Gute Frage, ich glaube schon. Also es würde ja irgendwie passen, so in dieser Situation, dass er ihn quasi loshaben möchte. Ja, wobei es quasi, also gleichzeitig muss man aber auch bedenken, wenn er ihn hätte loshaben wollen, dann hätte er es ja eigentlich immer auch diskreter machen können. Und immer wenn man quasi so einen Auftritt macht, und das war ja wirklich einfach wäre eine öffentliche Hinrichtung gewesen, dann möchte man ja auch ein Zeichen setzen. Also dann soll es ja auch einfach allen anderen zeigen, hey, hier, Vorsicht. Und also es hätte schon quasi, wenn es von Frank gewesen wäre, dann wäre es so ein bisschen das Zeichen gewesen, legt euch nicht mit mir an und versucht mich quasi hier nicht zu unterwandern. Oder es war eben quasi der Bolivia. So, ich weiß
gar nicht. Du meinst Alejandro?
Vielleicht. Der dann später auch quasi eine größere Rolle spielt. Aber ich weiß es nicht, wer es sonst hätte sein können.
Bei Alejandro habe ich mich auch gefragt. Ich meine, da gibt es ja diese Szene. Jetzt habe ich den Namen mir nicht aufgeschrieben von diesem anderen Handlanger von Frank. Da fahren die ja beide nach Bolivien. Und er lässt ihn dann direkt so er bringt ihn um, indem er ihn hängt aus dem Hubschrauber.
Ja.
Und da dachte ich mir, macht Alejandro das jetzt gerade, um dann ein Exempel zu zeigen und einfach mal sozusagen mit einem zu gewinnen? Oder war der jetzt wirklich so ein Doppelagent oder so? Weißt du, das ist ja eigentlich gar nicht so klar die ganze Zeit, ne?
Ich habe das tatsächlich auch hinterfragt. Aber nicht, weil quasi wegen Exempel statuieren, sondern weil ich dachte, dass er das nutzen möchte, um quasi mit dem Toni anzubinden, weil er merkt, okay, mit dem kann er irgendwie gut oder das könnte funktionieren. Er kann ihn quasi, er kann da was mit ihm anfangen. Und dass er quasi gesagt hat, okay, gut, dann kappt er sozusagen ja auch ein bisschen die Leine zu Frank. Und macht es einfach direkt mit Toni aus.
Ja.
Also, dass es quasi eher so seine Entscheidung war, zu sagen, okay, ich möchte mit dem verhandeln und der andere hat halt die ganze Zeit dazwischen geredet, sozusagen.
Ja. Eins kam jetzt gerade, worauf ich mich vorhin bezogen hatte, bei dieser Tiger-Szene.
Mhm.
Also, Toni Montana hat, denke ich, zwei starke historische Vorbilder und eine davon ist Mario Tab Brawi, und das, den kennt man vielleicht von Netflix vom Tiger King. Der soll auch versucht mal haben, irgendwie so eine Leiche mit einer Machete zu zerstückeln, und hat irgendwie, also der war so ein, auch so, hat mit Tieren dann viel gehabt und hat irgendwie auch mal wohl Marihuana irgendwo in der Touristenattraktion in Miami versteckt und so. Und das dachte ich auch so ein bisschen, dieses Over the Top mit dem Tiger ist da vielleicht so ein bisschen so eine Referenz zu diesen völlig verrückten Drogenbaronen, ne? Auch Pablo Escobar natürlich, auch ein weiterer Tierliebhaber, der seinen eigenen Zoo dann gegründet hat. Ja, das Buch Scarface, da geht es um Al Capone. Weißt du da ein bisschen mehr zur historischen Figur Al Capone?
Vielmehr auch nicht, aber im Grunde gibt es einfach sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen Al Capone und dem Tony. Einfach quasi auch eben diesen Gedanken, der eben emigriert ist und das aber eben quasi verweigern möchte und eigentlich quasi dieses neue Leben, was er aufbaut, als seine tatsächliche Identität darstellen möchte. Und eben auch jemand, der sehr so ein Mafia-Boss-mäßig sich quasi platziert hat. Und dann auch, es gibt ja diese eine Szene, wo quasi Frank sagt, hier, ich besorgte einen $550-Anzug. Und Capone hat auch, der hat quasi in Chicago in dem Fall, hat er quasi eine Gang gegründet. Und weil er immer so gut ausgesehen hatte, hieß die quasi Chicago Outfit. ist auch, eigentlich klingt sehr harmlos fast. Genau, also es ist einfach sehr viele Gemeinsamkeiten. Und auch, dass die Familie eben sehr wichtig ist, so dieser Gedanke, ist so ein bisschen, ich glaube, er hatte auch eben italienische Hintergründe.
Ja.
Und natürlich das offensichtlichste, Scarface, das Narbengesicht, also der Name, der Spitzname sozusagen, was ja eigentlich ein bisschen ironisch ist, weil in dem Film wird das eigentlich nur einmal aufgegriffen.
Ja, stimmt.
Genau. Und Capone hat diesen Spitznamen bekommen, nachdem er auch nach einer anderen Frau, nach einer verheirateten Frau, sie angeflirtet hat quasi. Oder vielleicht war es auch die Schwester, ich weiß nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hat er quasi versucht zu flirten und dann kam aber quasi ein Mann dazwischen, der ihm dann mit Messer oder Flasche, zerbrochener Flasche, dann diese Narben ins Gesicht gemacht hatte.
Ja.
Ja, das müssen. Und ich glaube, es gibt noch deutlich mehr Übereinschneidungen. Auch namentlich tatsächlich. Also Frank hieß auch ein Mentor so ein bisschen von Capone.
Ja.
Also da gibt es, glaube ich, auch schon einige Überschneidungen. Wahrscheinlich aber im ersten Scarface noch mehr.
Ja, also auf jeden Fall. Ne? Also da geht es tatsächlich auch um die italienische Community in Chicago. Also
ja.
Das ist relativ eindeutig. Ich finde auch, also was ich ganz interessant finde, ich glaube, also die 80er-Version versucht es dann auch so in die heutige Zeit zu setzen. Die 30er-Version, also von 1932, die fängt auch so an. Ne? Die sagt dann, da gibt es ja keine Bilder, aber die zeigt dann so, this pictures to demand the government, what are you going to do about it? Und dann mehr oder weniger ein Aufruf zur Waffengewalt, und dann im nächsten sagt es, the government is your government, what are you going to do about it? Was eigentlich völlig scary ist eigentlich, ehrlich gesagt, aber ist auch die USA. Und dann gibt es dann später so Politiker, von Politikern, die sagen, oh, diese Gangster, die gehören nicht in unser Land, ja, die müssen wieder raus. Und das ist ja irgendwie, also das kann man ja, ist eigentlich zeitlos gültig, ne? Mhm. Ich finde aber auch ehrlich gesagt, diese Eröffnungsszene von dem Scarface, den wir jetzt gerade besprechen, finde ich auch total kritisch, weil es im Prinzip halt einfach so eine Mischung ist von eine Darstellung von Menschen auf der Flucht, so als Opfer, aber gleichzeitig wie als Kriminelle. Und wenn man so immer so diese großen Menschenmengen sieht, die so undefiniert sind, das ist halt auch, da wird halt so diese einzelne Person, die wird halt so komplett anonym, weißt du, man hat jetzt nicht so dieses, und das ist immer so ein bisschen kritisch, ist generell kritisch, finde ich, bei der Darstellung von Menschen auf der Flucht, weil es halt irgendwie auch entmenschlicht. Ja, der Film zeigt dann aber, finde ich, auch so ein bisschen so die Umstände. Ich meine, dieses Camp, in dem die sind, das ist einfach tatsächlich unter einer Autobahnbrücke, ne? Also das ist ja völlig krass eigentlich.
Ja.
Ja, wie würdest du sagen, wie wird die kubanische Community in Florida in dem Film dargestellt? Vor allem so ein bisschen im Gegensatz zu den sonstigen Mainstream-Darstellungen von einem amerikanischen Heim im Film.
Ja, ich glaube, wir haben es auch schon aufgegriffen. Also es ist ja im Grunde durch diese Flucht, dieses Marielle, dieser Bootskrise, dass er das auch so negativ auffasst und dass es auch so ein bisschen so als degradierend oder irgendwie so Beleidigung gesagt wird, dass er eben Teil dieser Welle ist. Ich glaube, es ist einfach so ein, ja, irgendwie was Negatives, wovon er sich auch so ein bisschen freisprechen möchte. Also es ist einfach irgendwas, ja, was nicht, keine Vergangenheit irgendwie, die er positiv verbindet. Und deswegen würde ich schon sagen, ja, dass es einfach nicht so gut funktioniert hat.
Ja, ich finde halt, wie es zeigt halt so ein bisschen, dass man das in dem Film so darstellt, als sozusagen als Gangsterfilm, im Prinzip wird ja die Bootskrise als Gangsterkrise dargestellt und es zeigt halt eigentlich auch so eine Krise von so einer normalen, idealisierten sozialen Ordnung, ne? Also von irgendwie Vororthaus und du hast halt deinen Job und deine Familie und so. Es wird im Prinzip von Tony jetzt stellvertretend wird gezeigt, er wartet, dass sie sich irgendwie andienen. Die Mutter wohnt mitten in, also ich dachte mir auch, es ist irgendwie gesund, ne? Wo die da wohnt, direkt so zwischen Fabriken, also darfst du so nah an so einem Umspannding wohnen, das ist auf jeden Fall halt irgendwie prekäres Wohnen. Mhm. Dann aber natürlich so super aufgeräumt. Und ansonsten sehen wir halt nur so Essensstände, ne? Und das ist irgendwie die einzige Möglichkeit, ne? Und gleichzeitig hat er eben verkörpert so einen Drang nach Anerkennung, aber auch nach Status. Und er ist da irgendwie in so einem starken, also die Ambitionen, die er hat, die stehen einfach in einem starken Konflikt. Was ich ganz interessant finde, ist halt auch, dass also die wirklich diese, es wird eine sehr starke Community so dargestellt. Also seine Handlanger gehören ja alle der gleichen Community irgendwie dann auch an. Und es wird so, also es ist so eine ganz selbstverständliche Zugehörigkeitsgefühl wird da vermittelt, ne?
Ja. Er sucht ganz klar irgendwie eine Identität, mit der er irgendwie zurechtkommt. Was ich.
Und der weiß, ich glaube, ist in der Deleted Scene, da sagt er auch, nobody wants us. Also er sagt, also keiner will uns. Und dann gibt es in dem Film ja das Zitat, the only thing in this world that gives order is wars. Hm. Ja.
Ja.
Er hat wirklich auch das Gefühl, also er muss sozusagen da die einzige Möglichkeit für ihn ist, sich so irgendwie aggressiv zu verhalten. Also ich würde es nicht teilen, aber das ist seine Wahrnehmung. Und er sagt auch dann, in diesem Land musst du zuerst Geld machen. Wenn du Geld hast und Macht, dann kannst du auch eine Frau kriegen. Also für ihn ist es völlig klar, für impotent zu sein und seine Form von Männlichkeit ausleben zu können, muss er schnell zu Reichtum kommen.
Ja. Ja, gut erkannt, ja, das stimmt. Ich finde, insgesamt finde ich spannend, der erste Teil, also 1932 veröffentlicht, spielt in den 1920er Jahren, aber der zweite spielt ja quasi in den 1980ern und ist 83 veröffentlicht, also ist ja quasi wirklich sehr nah an dem, an der Zeit, die es quasi spielt und das ist schon interessant, wie es dann quasi direkt schon so von außen beobachtet, wie es quasi in der Zeit dann gewesen sein soll.
Ja. Ja. Ist auch total interessant, weil ich meine, also 1981 ist der Amtsantritt von Ronald Reagan. Der weite, wie Ronald Reagan ist bekannt für den War Against Drugs und macht Riesenmaßnahmen zur Drogenbekämpfung. Und dann in den 80er Jahren gibt es eigentlich, also die US-Regierung gibt da Unsummen aus für den War on Drugs. Und ist eigentlich sozusagen die Zeit, in der wir Inhaftierungen wie Höchststände erreichen und jeder für irgendwas im Knast kommt. Mhm. Und das ist halt auch die Zeit, in der Miami dann so diesen Ruf als Drogenhauptstadt der Welt dann bekommt, ja. Also genau in diesen Zeit fällt dann Scarface der Film. Ich muss sagen, ich hätte mir da ehrlich gesagt dann doch schon so eine bisschen reflektiertere Darstellung gewünscht, ne? Vielleicht ein bisschen stärker die Rolle der Mutter oder vielleicht auch Anfang stärker, nicht mit dieser Szene der Bote und sozusagen direkt die Gewalt in den Gangsterfilm mit der Krise verbinden, sondern vielleicht mit der Krise der Familie, weil das ist ja so ein bisschen das Thema eigentlich, finde ich. Mhm. Krise von Männlichkeit, Krise der Familie und sagen Anfang mit einer Szene, wo die vier zusammen sind, bevor sozusagen all das passiert. Ne? Vielleicht auch noch in Kuba, weißt du?
Ja.
Und dann auch nochmal den Vater so zu erleben, ne? Also wie er vielleicht tatsächlich ein Kommunist ist oder was auch immer.
Doch nochmal so ein Spielberg-Film, wenn es dann doch wieder um Familie geht.
Stimmt, da hast du natürlich recht.
Vielleicht ja, mehr Spielberg-Einfluss.
Ja, wäre in dem Fall tatsächlich, glaube ich, nicht so schlimm gewesen.
Ja.
Weil ich glaube, das ist ja im Prinzip auch der Gegensatz, dass er ja, also er drängt ja eigentlich ganz stark auf den American Dream, ne? Also.
Ja. Ist auch eben immer die Frage, wo der herkommt. Also, das ist eben das, was du ja auch gerade gesagt hast, dass es dir fehlt und was einfach dem Film auch so ein bisschen fehlt, ist eben, warum macht der, wo kommt dieser Drang her? Ist es wirklich nur so ein, ich muss was sein, also ich muss quasi raus aus dem, wo ich gerade bin und das ist ja dieses Lager. Oder ist es eben was Größeres, was einfach die Person da antreibt, was man aber gar nicht so genau erkennen kann? Also es ist ja schon so ein bisschen, okay, der Familie zeigen, ich habe es geschafft, auch die Aussage, ich bin erst wiedergekommen, als ich auch was geschafft habe. Er sagt es ja schon auch sehr eindeutig so, dass es quasi auch so sein Antrieb ist und auch er sich wahrscheinlich mehr erhofft hatte, durch diesen Auftritt zu sagen, hey, ich habe es geschafft. Er hatte sich da bestimmt eine andere Reaktion erwünscht. Ja, und das quasi der Antrieb, aber es wird nicht so ganz klar, wo es herkommt, ja, verstehe ich.
Ist ja in dem größeren Kontext, ne, auch eigentlich völlig irre. Da kann man überlegen, Scarface ist ja einfach eine wirklich sehr alte Geschichte, 100 Jahre alt. Und es geht um italienische Einwanderung. Wenn man jetzt auch The Irishman dazu nimmt, dann gibt es um Einwanderung aus Irland. Dann gibt es jetzt die Geschichte, die wir jetzt gerade besprechen, Einwanderung aus Kuba. Der neue Scarface ist Einwanderung aus Mexiko. Und in allen Szenarien geht man dann davon aus, ja mein Gott, ja, da kommen lauter Kriminelle und sozusagen Einwanderung ist schuld an Kriminalität. Dabei, also jetzt heute reden wir natürlich wie selbstverständlich nicht über Einwanderung aus Italien mehr oder Irland, sonst wird eigentlich, ist immer sozusagen dieses Ding muss sich irgendwie so andienen, ne? Am besten erstmal in Restaurants arbeiten und dann, ja, und es wird gar nicht so als systematisches Problem begriffen, sondern als individuelles.
Ja. Das stimmt ja. Absolut. Ja, überhaupt die Reihe Scarface, also das zeigt ja einfach, dass quasi ein Treiber des Films einfach diese Situationen sind, eben von Immigration und was entsteht aus den Leuten, die ankommen und quasi wie integrieren sie sich? Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt der beste, das beste Beispiel dann.
Zur Reihe Scarface, was ich ganz interessant finde im Vergleich ist auch, also Evira heißt im alten Scarface Poppy Und also sogar die Szene, wo er sie aus der Ferne sieht, sie ist zwar nicht in einem Aufzug, aber ansonsten ist es auch so ähnlich. Also er kennt sie erst aus der Ferne in der luxuriösen Wohnung von Frank. Ich weiß gar nicht, ob Frank da auch Frank heißt gerade, aber jedenfalls dem Frank-Charakter. Mhm. Und sie ist auch so eine Trophy-Wife und sie bemüht sich vor allem um ihre Nägel. Und das finde ich eigentlich ganz, also eigentlich schade auch, aber ähnlich wie diese Handlung von Gina oder Seska, die Arc, die so eigentlich 1:1 übernommen ist, ist auch sie 1:1 übernommen. Und ich finde dadurch, also ist es, jetzt wirkt es fast wie so eine, also Evira wirkt, also die ist eine komplett surreale Performance eigentlich, liegt aber, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass der Charakter wie so ein Charakter ist, der eingesetzt wurde von 1920 halt in den Film aus 1980. Ja.
Einfach übernommen.
Wie würdest du denn Evira beschreiben?
Sie ist halt einfach so eine Begleiterscheinung, großteils. Also, dass sie einfach eben diese Trophäe und dieses, sie ist Teil des materiellen Werts, den Tony erobern möchte. Und das eben durchgängig durch den Film. Es gibt ja quasi bei Manny und Gina diesen Moment, wo er erkennt, okay, das möchte ich. Und es gibt den auch bei Tony und ihr. Und da entsteht aber eben was ganz anderes draus, dann langfristig. Und im Grunde ab dem Moment, ab dem es dann offiziell ist, dass sie quasi tatsächlich verheiratet sind, funktioniert das ja gar nicht. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit da genau dazwischen liegt, aber funktioniert es ja nicht. Und ja, das, sie schafft es dann aber quasi irgendwie auf eine gute Art und Weise, also was heißt gut, aber sie schafft es, sich da diesem System irgendwie da rauszunehmen und sich zu dem zu entziehen. Ich weiß nicht, wie gut sie es schafft, also man sieht es ja dann nicht mehr, aber eigentlich hat sie quasi eine Entwicklung gemacht, in der sie erkannt hat, ich muss hier raus und das funktioniert nicht für mich. Von dem her eigentlich ja eine positive Entwicklung erstmal.
Aber was denkst du, was passiert mit ihrem Leben im nächsten Schritt? Wie ist sie zu sagen, also auch wenn wir jetzt nicht mehr sehen, aber wie ist sie danach?
Gute Frage. Also grundsätzlich ist es ja erstmal schwierig, aus diesem Gangster-System auszubrechen und quasi nicht mehr die Frau des Obergangsters zu sein. Selten geht es gut aus. Und er lässt es ja irgendwie zu. Also man sieht ja zumindest nicht, dass er irgendwas dagegen gemacht hätte. Und es kann sein, dass es ihr erstmal schwerfällt, weil sie immer ja nur ein Teil von jemandem war, also weil sie nie eine eigene Agency hatte. Aber ich glaube, dass sie durchaus das auch erreichen könnte, irgendwie auf eigenen
Beinen zu stehen. Ich denke auch, er geht davon aus, dass sie wieder zurückkommt eigentlich, weil ich weiß gar nicht, diese Szene, da ist er dann in New York, glaube ich, und da ruft er an und er fragt sozusagen, ob die schon angerufen hat. Und er ist ja eigentlich überrascht, dass sie noch nicht angerufen hat. Also er denkt eigentlich, ja, es ist nur eine Frage der Zeit, dann meldet sie sich bei mir, ne?
Ja. Aber sie scheint es ja trotzdem, also sie scheint es irgendwie geschafft zu haben, sich unabhängig zu machen.
Ja. Ja, wobei unabhängig würde ich nicht sagen. Sie spielt halt schon sehr eine stereotype Rolle, so als Sexualobjekt für irgendwie Druglords. Aber sie ist ja nicht nur abhängig, sie ist ja einfach auch tatsächlich abhängig. Also jetzt nicht nur abhängig von den Männern sozusagen, ja. Aber sie ist ja tatsächlich abhängig. Deswegen also dadurch, dass sie tatsächlich einfach süchtig ist, könnte ich mir vorstellen, dass sie, sagen, im nächsten Schritt einfach halt Trophy Wife im anderen Kontext ist. Also wobei, ich meine, jetzt, wo er stirbt, ist sie ja wahrscheinlich sehr reich. Also wenn sie noch nicht getrennt sind, dann.
Ja, stimmt. Ja, dass sie quasi einfach zum nächsten, also das neues Trophy Wife sozusagen.
Ja.
Ja. Kann sein, ja. Es kommt ein bisschen darauf an, warum sie quasi von ihm sich trennen wollte. Oder was da, also ich finde, es macht ein bisschen
sagt
mehr.
Das ist ja relativ eindeutig, ne? Ich meine, also diese Restaurantszene,
ja,
die mich übrigens so ein bisschen an Bruce Brothers erinnert hat. Also, weil wir so sitzen, es ist so ganz tief drinne. Bei Bruce Brothers gibt es auch so eine Szene, da wollen sie dann einen von den, wie sagt man, Waiter.
Ach so, ja.
Ja, wollen sie abwerben. Aber da gibt es auch so eine Szene, wo sie sich unmöglich benehmen in einem Restaurant. Und das war so eine ähnliche Restaurantszene, ehrlich gesagt. Aber da sagt sie ja, mein Gott, ey, du bist einfach total, du interessierst dich ja für gar nichts. Der kann ja wirklich nur über Geld reden. Der kann ja, ja, und der hat Paranoia. Er kann nur, das ist auch was ähnlich zu dem Charakter in der 1930er-Szene. Der ist auch komplett paranoia. Ist ja auch wie verständlich, wenn du selber andauernd wie Leute um die Ecke bringst, dass du hinter jeder Ecke dann irgendwie so einen Mord vermutest, ist ja irgendwie nachvollziehbar, ne?
Ja. Ja, also er hat Aufmerksamkeit quasi überall, aber selten bei ihr so richtig thematisch. Also er ist einfach, ja, Paranoia ist, das stimmt. Auch mit dieser Überwachungsanlage. In die er wirklich, er sitzt da immer davor. Immer wenn man ihn in seinem Haus sieht, dann sitzt er vor dieser Anlage.
Ja, das finde ich auch eigentlich ein ganz cooles Ding, weil später, wo er dann komplett am Ende ist und nicht mehr in die Bildschirme guckt, da sehen wir ja dann, was so passiert durch diese Bildschirme. Also ich finde das visuell eine ganz attraktive Möglichkeit, das echt so darzustellen. Ja.
Stimmt.
Aber er, ich meine, er hat ja sogar, als er im Pool sitzt, ne, er hat einen riesen Whirlpool. Und auch da hat er auf der einen Seite halt Nachrichten und auf der anderen Seite so die Bildschirme von den Überwachungskameras.
Ja. Er sitzt quasi auf diesem Haufen Geld und diesem Haus und irgendwie in seinem Kasten und schaut nur, dass keiner irgendwie reinkommt und ihm das wegnimmt.
Ja. Was ich noch ganz interessant fand, war ehrlich gesagt, also den Alejandro-Charakter in Bolivien, weil der Schauspieler auch wieder das so rübergebracht hat, da hatte ich so ein bisschen Sean Connery-Bond-Vibes und dachte so ein bisschen, ist eigentlich ganz lustig, dass ich mir gar nicht, also jetzt von der Performance Unterschied von dem damaligen James Bond zu einem Drogenbaron gar nicht so riesengroß.
Ja. Stimmt.
Ja, basiert wohl auch auf einer historischen Person, Roberto Suarez.
Ah.
Ja. Und da ist ja ganz interessant, dass also er ja dann, also da gibt es diese Szene und da sind dann auch Leute der amerikanischen Regierung. Also im Prinzip, es wird schon so ein bisschen angedeutet, dass es ja großen Support gibt eigentlich für diese Arbeit, ja. Und da in dem Kontext wirkt dann wieder Tony wie halt so wieder wie der Handlanger, auch wenn er in dem Moment der Boss ist, also von seinem Kartell.
Ich glaube, er ist auch, also das ist ja auch so ein bisschen, was quasi der Polizist, glaube ich, so ein bisschen raushängen lässt. Also es wirkt ein bisschen so, als wäre quasi eigentlich Tony eher der Handlanger von dem Polizist, der ihn halt benutzt, um immer wieder an Sachen ranzukommen und also, ja. Also er lässt sich da ja auch schon ein bisschen steuern, bis er ihn dann halt erschießt.
Du meinst Alejandro Tony?
Nee, nicht Alejandro, sondern den Polizisten.
Ah ja. Ja. Ja, wobei der Polizist, dadurch, dass er ja da sitzt, dann hat man den Eindruck, dass der Polizist eigentlich mit Frank eher enger ist und dann halt vielleicht versucht, noch Informationen rauszubekommen. Es hat ja eher sowas wie die letzte Konfession, bevor er umgebracht wird dann.
Ja.
Der Frank ist ja auch, dass der Polizist da rumläuft, scheint den Frank ja auch nicht zu jucken, ne?
Ja, also er wird es ja nicht zum ersten Mal machen. Also diese diese Art von Erpressung oder halt, ja,
ja.
Geschäft. Also es hat System. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, wie überhaupt auch dieses Drogensystem funktioniert, so ein bisschen, dass es quasi ein Stück weit auch irgendwie begünstigt ist, was ja auch eben in Bolivien dann angedeutet wird.
Ja, interessant. Mensch, du, ich hätte gar nicht gedacht, ich habe tatsächlich noch ganz viele Notizen eigentlich zu Migration aus Kuba und so weiter. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man sich über Scarface so lange unterhalten können. Also das schreit eigentlich dazu, dass wir dann, wenn da neue Scarface irgendwann rauskommt, dazu auch eine Folge machen.
Ja, also kann man auf jeden Fall darauf aufbauen. Und das, ich glaube, das Thema Immigration kann man ja da dann auch nochmal übergreifend angucken.
Ja.
Das scheint ja bei Scarface auf jeden Fall ein Thema zu sein. Und irgendwie machen sie immer so alle 30 Jahre, oder was war es, 40 Jahre? 50 Jahre. Alle 50 Jahre.
So ein Film. Ja, das heißt, wir müssen noch 10 Jahre warten.
Ja, ich glaube, auf 26 oder so war der, glaube ich, angesetzt, der nächste. Oder fangen die an zu drehen oder so, ich weiß nicht genau.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Es ist geschrieben wohl von den Coen Brothers.
Mhm.
Und von den Coen Brothers haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht zu einem Film, O Brothers, Where Art Thou?
Ja.
Da haben wir, ist auch von den Coen Brothers. Also es könnte ganz gut werden.
Bin ich mal gespannt.
Ja, bin ich auch. Also ich bin, muss sagen, Coen Brothers, also Oliver Stone hat hier das Skript geschrieben. Oliver Stone, finde ich, hat oft nicht so gute weibliche Charaktere. Sieht man auch so ein bisschen in diesem Film, wo er sich sozusagen bei der Vorlage sehr stark bedient hat, bei den weiblichen Charakteren sich jetzt nicht so viel Mühe gegeben hat, denen nochmal irgendwie einen neuen Spin zu geben. Das Einzige, was ich ganz interessant fand bei dieser Szene mit der Mutter, war, dass die Szene mit der Mutter in dem Film von 1930 schimpft sie eigentlich vor allem mit ihrer Tochter und hier stößt sie ihren Sohn mehr oder weniger aus. Das fand ich eigentlich eine ganz interessante Änderung, die eigentlich auch, also die sicherlich auch mit die zeitlich besser passt. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was die Coen Brothers aus dem Material machen.
Ja. Ja, wahrscheinlich sitzen die jetzt gerade irgendwo und überlegen sich auch.
Die hören jetzt den Podcast.
Genau, vielleicht können die jetzt den Podcast ein bisschen nutzen als Inspiration.
Ja. Ich schicke den mal rüber.
Sehr gut. Müssen wir noch übersetzen.
Es wird schon irgendwie klappen.
Ja, wir haben ja nicht so einen Akzent wie Tony.
Ja, genau.
Ich hatte beim Zuschauen hatte ich tatsächlich so ein bisschen, ich musste immer mal wieder eine Stelle auf Deutsch noch gucken, weil irgendwie war es bei mir auch nicht so gut abgemischt. Und dadurch war der Text recht leise und dann war es echt schwer zu verstehen manchmal.
Ja. Ja, das, also ich habe einfach mit Untertiteln und
ja, gab es bei mir nicht. Leider. Aha. Aber clever, ja. Untertitel wären es gewesen.
Ja. Es hat einen Unterschied gemacht.
Ja. Naja. Ja.
Gut. Ja. Dann bis zum nächsten Mal, oder?
Genau. Wir hören uns dann auf jeden Fall 2026 zu Scarface nochmal und ansonsten zur nächsten Folge. Mal schauen, mit welchem Film. Wenn ihr einen Film habt, dann könnt ihr den gerne einfach uns schicken. Und sagen, ihr wollt den mit uns besprechen. Und schreibt uns auf Instagram @filmclubpodcast oder per E-Mail info@filmclub-podcast.de. Und jetzt, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.